Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ach ja, stimmt, da war was. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag und freue mich, dass wir heute einige neue Dinge haben. Also zunächst mal haben wir eine Bildschirmpräsentation, die nicht das klassische Grau hat, wie man es von André Imlaus Bildschirmpräsentation kennt, sondern wo wir tatsächlich mehr oder weniger den Ort sehen, an dem das stattfand, worüber wir heute nachdenken werden. Plus das Lied, das wir hörten, also zumindest die, die noch vor halb hier ankamen, die dürften es mitbekommen haben. Also heute bei dieser Predigt, da läuft so einiges zusammen. Und wir hatten vor einiger Zeit mal in der Gemeindeleitung darüber nachgedacht, okay, diese Predigt rein, wo ja jeder mehr oder weniger gezwungen ist, in Anführungsstrichen, auch mal zu einem Text zu sprechen, der ihm jetzt vielleicht nicht gerade zu den Lieblingstexten gehört, dass das aber doch ganz reizvoll ist, weil man dann eben nicht nur über seine Steckenpferde spricht, sondern auch mal herausgefordert wird. Und so ging es mir bei der Vorbereitung dieses Textes auch wieder, dass ich dachte, dieser Text, der ist so gewaltig, ich weiß nicht, irgendwie geht mir das inzwischen fast nur noch so, wenn ich Predigten vorbereite, dass ich also jedes Mal überwältigt werde, was, wenn man mal so richtig tief in einen Text einsteigt, was der Herr da alles für uns bereithält. Deswegen, ich hoffe, ihr seid gerüstet für das, was nun kommt und seid wachen Geistes und offenen Ohres und regen Herzens. Am Freitagabend war ich in der Jugend der Matthäusgemeinde und hatte dort eine Vielzahl von Gesprächen. Also nach dem Jugendgottesdienst saßen wir dann noch draußen. Das scheint jetzt alles so rechtlich möglich zu sein, dass man da draußen dann saß. Feuerschalen waren an, man musste zwar auch da dann mit Maske sitzen und so weiter, aber wohlan. Unterhalten kann man sich ja auch mit Maske im Gesicht. Und es war also so, dass ich sag mal, um den Jugendleiter und die Schwiegertochter des leitenden Pastors der Matthäusgemeinde und um mich, dass da also viele junge Leute waren, logischerweise, es war ja ein Jugendgottesdienst, eben viele Leute, die jetzt aktuell gerade sich im Abitur befinden und eben auch Menschen, die schon vor einigen Jahren ihren Schulabschluss gemacht haben. Und dann sprach man natürlich darüber, ja gut, was kommt denn jetzt so ab Sommer, wie geht's für dich im Herbst weiter, wo wirst du dann sein, bist du noch in Bremen, studierst du irgendwo anders? Diese Frage, die drängt sich ja nun zwangsweise für all die jungen Menschen, die jetzt ihren Schulabschluss gerade bestreiten, auf. Und im Rahmen dieser Gespräche, da wurde eine Sache immer wieder deutlich. Wenn es dann darum geht, ja, was studiere ich jetzt oder was mache ich für eine Ausbildung, da gibt es ja dann immer wieder so ganz bestimmte Erwägungen, dass man also überlegt, oh, da kann ich viel Geld verdienen oder ja, da habe ich ein entspanntes Arbeitsleben oder wie auch immer. Oder aber, oh, da habe ich jetzt mal richtig Lust drauf, weiß zwar nicht, ob das irgendwas bringt, aber ich habe Lust drauf. Es gibt ja ganz viele Motive, die dazu führen, dass man sich entscheidet für eine berufliche Zukunft, für eine berufliche Perspektive. Und irgendwie wurden wir uns dann aber auch relativ schnell einig darüber, dass letztlich eine Sache auch relativ wichtig ist, über die man aber vielfach gar nicht so nachdenkt bei all diesen Fragen. Nämlich, dass es letztlich weniger darum geht, was ich verdiene und was ich für Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten habe, sondern dass entscheidend eigentlich der Gedanke sein sollte, was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Und in der Vorbereitung dieser Predigt, da musste ich auch mal über die Terminologien so ein bisschen nachdenken. Also wenn man sich so alltäglich unterhält, ich meine, ihr seid ja nun alle, die hier vor mir, fast alle, die hier vor mir sitzen, seid ihr entweder im Berufsleben, also im Erwerbsleben oder ihr wart es teilweise schon, habt es also hinter euch. Und ihr könnt ja mal darüber nachdenken, wie haben zum Beispiel Kollegen, mit denen ihr euch unterhalten habt, wie haben die von ihrem Beruf gesprochen? Also war das die Arbeit? War das der Job? War das die Maloche, wo man sich womöglich da ausgepowert hat? Oder wie haben sie gesprochen? Mir ist nämlich deutlich geworden im Rahmen meiner Überlegung, dass allein schon hinter diesen Begrifflichkeiten, die Arbeit, der Job, die Maloche, dass dahinter schon eine ganze Haltung deutlich wird. Dahinter verbirgt sich nämlich sowas wie, ja, das ist nun mal etwas Notwendiges, das ist etwas Mühevolles, etwas Belastendes, ein Stück weit auch etwas Unnatürliches, was dem menschlichen Wesen widerstrebt und letztlich etwas, zu dem man sich sinnvollerweise in einer Distanz befinden sollte. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nah und ziehe mir jetzt nicht den Unmut von einzelnen von euch zu. Aber in den letzten Jahren, da wurde ich immer wieder konfrontiert mit so einem modernen Lifestyle-Geschwätz. Ich bitte um Nachsicht, wenn ich das so despektierlich sage, weil es mich wirklich massiv nervt, weil man immer wieder sagte, also Herr Imlau, beziehungsweise eben André, deine Work-Life-Balance, die ist sehr ungesund. Work-Life, da wird also ein Gegensatz konstruiert. Hier die Arbeit, die Maloche, der Job, und da auf der anderen Seite das Leben. Und es ist genau diese Dissonanz, diese scharfe Trennung, diese scharf konturierte Trennung zwischen auf der einen Seite die Arbeit, die Maloche, der Job, und auf der anderen Seite mein restliches Leben. Es ist genau diese scharf konturierte Trennung, die auch jemanden wie Karl Marx im 19. Jahrhundert dazu brachte zu sagen, naja, das Ergebnis ist letztlich die Entfremdung des Industrieproletariats von seiner Tätigkeit. Also ich will jetzt hier keine Abhandlung über den Marxismus halten. Ich könnte es zwar, aber ich fürchte, da würdet ihr mich hier irgendwann rausschmeißen und das Mikro abschalten. Marx kam nur zu der Erkenntnis, dass es genau diese Trennung ist, diese Entfremdung zwischen dem, was ich bin und was ich tue, die dazu führt, dass ich irgendwann zermürbt werde, dass ich aufgerieben werde, dass ich mich wirklich im Joch der Knechtschaft des Kapitalismus befinde. Und deswegen vertrete ich wirklich diese Meinung, dass Begrifflichkeiten wie Job, Arbeit oder Maloche für unseren Beruf, dass die wirklich auch eine ganze Haltung, ein Lebenskonzept transportieren. Denn es gibt ja auch andere Möglichkeiten, von seinem Erwerbsleben zu sprechen. Und hier komme ich wieder zu dem Begriff, den ich eingangs bereits erwähnte, nämlich die Berufung. Ein Begriff, den wir heute nicht mehr häufig hören, erst recht nicht in der Welt. Da hören wir diesen Begriff tendenziell sehr, sehr selten. Aber, das ist meine feste Überzeugung, dieser Begriff Berufung, der drückt eine ganz andere Haltung, der drückt eine ganz andere Einstellung zu meiner Arbeit, zu meinem Beruf aus. Es geht hier nämlich, so meine ich zumindest, um etwas wie Motivation, Freude, Erquickung, Verbundenheit und im besten Fall sogar Liebe zu den Dingen oder auch zu den Personen, mit denen man zu tun hat. Für mich drückt der Begriff Berufung aber noch mehr aus. Denn dieser Begriff Berufung bedeutet für mich so viel wie, hier muss es eigentlich jemanden geben, der einen anderen Menschen beruft. Und derjenige, der hier einen anderen beruft, der weiß um die Stärken und Schwächen. Der weiß ganz genau, wofür er den Dirk gebrauchen kann und wofür er den Dirk womöglich nicht gebrauchen kann. Oder wo er zumindest noch ein bisschen an dem Dirk arbeiten muss, damit er Dirk dafür gebrauchen kann. Bei mir ist es übrigens genauso. Das heißt also, dieser jemand, der dich oder mich beruft, der muss uns kennen. Der muss wissen, was für ein Geblüt wir sind. Dieserjenige wird aber auch Freude daran haben, dich und mich, wenn er uns denn beruft, anzuleiten, zu unterstützen und uns nicht nur in den Höhen des Berufslebens, sondern auch in den Tiefen zu begleiten. Und um eine solche Berufung soll es in unserer heutigen Predigt gehen. Es soll darum gehen, dass jemand, der bisher einen Job gemacht hat, den er auch gut gemacht hat, davon ab, aber dass dieser jemand nun eine neue Tätigkeit, eben eine Berufung zugedacht bekommt, in der er ganz und gar im wahrsten Sinne des Wortes mit Haut und Haaren aufgehen soll. Und dementsprechend lese ich nun den Predigttext aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er, Jesus, am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon, also Petrus, gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ich möchte zum ersten Predigtpunkt kommen. Es gibt derer drei, die sind aber heute nicht so lang, wie man das sonst manchmal gewohnt ist. Ich kann euch beruhigen. Der erste Predigtpunkt ist dieser: Gehorsam wieder besseres Wissen. Wieder als ein altes Wort für gegen, also dass ich handle, obwohl ich es eigentlich besser wüsste. Und dazu habe ich den Vers 5 ausgesucht. Ich hatte ja gesagt, die Predigt besteht aus drei Teilen und der erste Teil, der bezieht sich auf Vers 5. Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Denk doch einmal darüber nach, ob du eine solche Situation kennst. Du hast gearbeitet wie ein Pferd. Du hast dich investiert ohne Unterlass. Du hast dich verausgabt. Du hast dich abgearbeitet regelrecht. Und letzten Endes brachte es dir alles nichts. Vielleicht kennst du so eine Situation. Vielleicht, keine Ahnung, hast du mal im Rahmen deines Berufes, also ich stellte mir da verschiedene Szenarien vor, ein Arzt, der also um das Leben eines schwer verletzten Patienten ringt und stundenlang ist der im OP und ringt und arbeitet und operiert und zig Assistenzen und Helfer rödeln damit und am Ende stirbt dieser Patient trotzdem. Dann war das alles umsonst. Ich muss dann an die Werftarbeiter denken, die in Bremen in den späten 1970er und in den 1980er Jahren im Rahmen des Werftensterbens ihre Arbeit verloren haben. Das waren ja nicht wenige in unserem Bundesland, die gekämpft haben, teilweise über Monate hinweg und bereit waren, auf Dinge zu verzichten, Gehaltseinbußen hinzunehmen und wo die Gewerkschaften verhandelt haben und letztlich hieß es, nein, es rentiert sich nicht mehr, wir machen den Laden jetzt restlos zu. Und die Leute standen auf der Straße. Eine Analogie dazu wäre zweifelsohne das Ruhrgebiet, wo ja in den 1980er und 90er Jahren, wenn ich das richtig im Sinn habe, das große Zechensterben einsetzte. Und man sagte, nee, also das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dieses ganze Zeug, was da abgebaut wird, das kriegen wir billiger woanders her oder wir wollen generell von diesen Dingen Abstand nehmen. Und die Menschen kämpfen um ihre Arbeit und sagen, Mensch, seit Jahrzehnten sind wir teilweise hier, wir haben nie was anderes gemacht. Und sie investieren sich und sie demonstrieren, sie gehen auf die Straße und ringen darum, dass ihre Arbeit irgendwie erhalten wird. Und am Ende war es umsonst. Die Situation, die Petrus und seine Kollegen hier erleben, ist durchaus vergleichbar. Sie haben gearbeitet, eine ganze Nacht hindurch. Und ich habe versucht, mich da mal so hineinzuversetzen, wie unbequem muss das sein. Ja, also ich meine nachts, es ist dunkel, diese Männer können nicht schwimmen, wie wir ja aus anderen biblischen Berichten wissen und eben auch aus den Gegebenheiten der damaligen Zeit. Sie können nicht schwimmen, das heißt also eigentlich unter Lebensgefahr begeben sie sich nachts, wenn man sowieso schon nicht allzu gut sieht, auf die Tiefe genau dieses Sees. Und werfen dort Netze aus und rödeln sich dort einen ab und müssen arbeiten, die Netze wieder einholen und dann rudern sie ans Ufer zurück und merken, ja gut, heute sind wir leer ausgegangen. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr frustrierend ist. Es wird sicherlich nicht, wie im Rahmen des Zechen- und Werftensterbens, so weit gereicht haben, dass Menschen sich das Leben nehmen. Das hat Petrus nicht gemacht. Das haben auch seine Kollegen hier nicht gemacht. Aber die Enttäuschung, die wird sicherlich groß gewesen sein. Die Frustration wird sicherlich gewaltig gewesen sein. Ich meine, ich gehe schon davon aus, dass Petrus und seine Kollegen sehr viel Know-how hatten. Sie waren sicherlich sehr versiert in dem, was sie taten. Sie werden sicherlich auch technisch gut ausgerüstet gewesen sein für die damaligen Verhältnisse. Sie werden da jetzt also nicht mit dem letzten Schrottkahn unterwegs gewesen sein, sondern sie werden sicherlich ein schönes Boot bzw. schöne, stabile Boote gehabt haben, mit denen man auch gut vorankommt, die auch einiges fassen können und eben auch gute Netze. Das heißt also, sie haben da jetzt nicht irgendwie mit einer Angel sich hingesetzt, sondern sie waren gut ausgerüstet. Und trotz alledem bringt es ihnen nichts. Das Boot bleibt leer, die Netze sind leer. Es kommt nichts rein. Und dann kommt dieser Mensch, dieser Jesus, und sagt, was wirklich völlig losgelöst von jeder menschlichen Weisheit und Erfahrung ist: So, Freunde, jetzt am helllichten Tag fahrt hinaus auf die Tiefe des Meeres. Also, hier irgendwo hin. Fahrt dorthin und werft die Netze aus. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus gedacht hat, man merkt, er ist nicht vom Fach. Ja, denn am helllichten Tag, wenn du da was fangen willst, dann musst du das in Ufernähe machen, da wo das Wasser flach und seicht ist. Aber da gehst du nicht in die Tiefe. In die Tiefe, oder nicht in die Tiefe, sondern auf die Tiefe des Meeres, gehst du dann, wenn es dunkel ist, weil die Fische dann ihren Standort verändern. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus erschüttert gewesen ist und dachte, also da hat man erstmal so eine Nacht hinter sich, und es wird sicherlich ja nicht die erste Nacht dieser Couleur gewesen sein, und dann kommt da noch so ein Halbgarer, der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, und erzählt mir, was ich zu tun habe. Eine Sache ist jedoch interessant dabei. Und da sollten wir noch einmal genau hingucken. Das erste Wort. Wie spricht Petrus den Herrn an? Er nennt ihn Meister. Meister. Das heißt, Meister, das Wort Epistates, was hier steht, bedeutet so viel wie Vorgesetzter. Vorgesetzter oder Vorsteher. Das heißt also, Petrus hatte wahrscheinlich eine Ahnung, dass dieser Mann, der hier vor ihm steht, nicht irgendein Hampelmann ist. Wenn jetzt ein André Imlau da stehen würde und würde sagen, Mensch, komm, hab dich nicht so, fahr mal eben raus hier. Da würde er wahrscheinlich sagen, komm, schleich dich, trampelt hier, du hast keine Ahnung von der Fischerei. Und er hätte recht. Aber bei Jesus, da reagiert er anders und sagt, Meister, eigentlich gehe ich davon aus, dass es sinnlos ist. Aber gut, weil du es sagst, werde ich es tun. Wie kommt Petrus dazu? Wie kommt Petrus dazu, sich auf diesen eigentlich unsinnigen Vorschlag einzulassen? Und wie kommt er dazu, diesen Mann, den er ja noch nicht so lange kennt, Meister zu nennen? Ich denke, es gibt hierfür mindestens zwei Ursachen. Die eine Ursache haben wir im Rahmen des zweiten Lesungstextes gehört. Da hörten wir ja, dass Petrus' Schwiegermutter schwer erkrankt war, an einem hohen Fieber litt. Vielleicht war es ein Vorläufer von Corona, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall bittet er Jesus und sagt, Herr, hilf ihr. Und Jesus beugt sich über sie und spricht. Er gebietet dem Fieber, heißt es im Wort. Und die Krankheit ist weg. Die Krankheit ist weg. So, und da erlebt der Petrus, interessant, dieser Mann, der ist besonders. Ja, wenn ich mich jetzt über Linda beuge, wenn sie irgendeine Krankheit hat, wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ich kann für sie beten, dass sie, glaube ich, mehr mitgedient, als wenn ich mich über sie beuge. Aber ich fürchte nicht, dass das Fieber weichen würde, wenn ich mich über sie beuge und da irgendwas vor mich hinbrabbel. Sondern es ist besser, ich bete für Linda. Aber der Herr, der tut es, und das Fieber gehorcht ihm. Und direkt danach, so hörten wir ja aus dem Lesungstext, geschah ja noch mehr. Aufgrund dieses Ereignisses mit Petrus' Mutter, Schwiegermutter, Verzeihung, geschieht was? Es kommen andere Kranke, beziehungsweise sie werden gebracht. Und Jesus gebietet auch den Dämonen, die in diesen anderen Kranken wohnen. Und sie fahren aus und sagen, du bist der Christus. Und Jesus sagt, schweig still, ihr Halunken. Das heißt also, hier hat Petrus ja schon mal einen Vorgeschmack davon bekommen, dass hier nicht irgendein normaler Mensch vor ihm steht. Und dann ist ja noch etwas, was wir so gerne übersehen. Was ist denn just in den Versen zuvor geschehen? Petrus hat eine ganze Predigt gehört. Der Herr hat von seinem Boot aus gepredigt. Und zwar eine ganze Volksmenge. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, eine 100, wenn nicht gar eine Tausendschaft stand dort und hatte gebannt diesen Worten des Mannes gelauscht, der nicht lehrte wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern der sie mit Vollmacht lehrte. Das ist ja etwas, worauf das Wort auch immer wieder hinweist. Wenn Jesus predigt, dann ist das eine Predigt, wo den Menschen Hören und Sehen vergeht. Im guten wie auch im schlechten Sinne. Denn entweder sie wenden sich dann ab und gehen fort und sagen, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, oder aber sie fallen Jesus zu. Und eine solche Predigt hat auch Simon Petrus gerade gehört. Und deswegen kann er sagen, Meister, auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Wir sehen hier also etwas. Petrus, dieser Mann, von dem ich, das ist jetzt meine ganz private Mutmaßung, meine ganz private, von dem ich so ein bisschen die Vorstellung habe, wenn ich so diese Textzeugnisse, die wir aus den Evangelien über ihn bekommen, so die Vorstellung habe, das war wahrscheinlich ein sehr impulsiver Mann. Er hatte ein Stück weit was Wildes an sich. Ich muss gestehen, manchmal bin ich geneigt, da gewisse Parallelen zu sehen. So dieses unbeherrschte, ungezügelte manchmal, da denke ich wohl an. Also so manchmal juckt es ja auch mich da in den Fingern. Aber eines ist hier interessant, nämlich dass dieser Mann hier den Worten des Herrn gehorcht. Dieser Petrus ist gehorsam. Er ordnet sich dem Wort Gottes unter. Und ist sogar bereit, eine menschlich gesehen völlig unsinnige Anweisung zu befolgen, die jeder menschlichen Weisheit und jeder menschlichen Erfahrung zuwiderläuft. Und ich möchte auf ein zweites Wort hier hinweisen, nämlich dieses Wort. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Dieses Aber, das deutet so etwas wie einen Wendepunkt an bei Petrus. Es deutet an, in dem Denken, und das Denken ist ja häufig nur eine Vorstufe unseres gesamten Lebens, in dem Denken von Petrus findet ein Wandel statt. Er wendet sich nämlich von aller menschlichen Weisheit und Erfahrung und Erkenntnis ab und fängt an zu glauben. Er fängt an zu vertrauen. Und dieses Vertrauen, dieses unbedingte Vertrauen, das läuft diesem Weltgeist ziemlich diametral entgegen. Und dieses unbedingte Vertrauen, das mündet letztlich in den einzig wahren rettenden Glauben. Und deswegen möchte ich diesen ersten Predigtpunkt mit einer Frage an dich abschließen, über die du gerne nachdenken kannst, wenn dir die folgenden zwei Punkte zu langweilig werden sollten. Hast du ein solches Vertrauen, aus dem sich solch ein Gehorsam ergibt? Wir sind manchmal zum Gehorsam herausgefordert im Leben mit Jesus. Es gibt ja so Christen, die sagen, ja, wenn ich Jesus gehöre, dann kann ich tun und lassen, was ich will und dann kann ich frei sein wie ein Vogel. Jawohl, Christus hat uns zur Freiheit berufen. Das habe ich ja im Rahmen meiner Predigtreihe über den Galaterbrief mehr als einmal versucht herauszustellen. Aber zur Freiheit in Christus. Eine Freiheit, die an und in Jesus Christus gebunden ist und nicht eine Freiheit, die mich in die totale Beliebigkeit führt, dass ich tun und lassen kann, was ich will. So nach dem Motto, in allen Sünden dahin vegetieren, wie es mich beliebt. Davon ist nicht die Rede. Und deswegen haben wir ein solches Vertrauen, aus dem sich auch ein Gehorsam gegen Gottes Wort ergibt. Ein Gehorsam gegen das Reden Gottes in unserem Leben. Ich komme zum zweiten Predigtpunkt. Den habe ich überschrieben mit Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Und dieser zweite Predigtpunkt, der bezieht sich auf die Verse 8 und 9. Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn, also Simon Petrus, und alle, die bei ihm waren. Und auch hier möchte ich dich fragen, kennst du so etwas? Bisher verlief dein ganzes Leben vielleicht nach Schema F. Routine. Alltag. Und der Alltag, der kann uns ja in wunderbarer Art und Weise beschäftigen. Also ich denke, wenn ich euch jetzt fragen würde, und das ist völlig egal, ob ich jetzt einen Schüler frage oder ob ich jetzt eine Mutter frage oder einen Mann frage, der den ganzen Tag auf der Arbeit ist. Selbst wenn ich Senioren frage, ich bekomme eigentlich immer eine Antwort zu hören in unseren Tagen. Ich habe keine Zeit. Mein Lieblingsbeispiel ist immer meine Frau Mutter, die ich sehr liebe. Sie ist Rentnerin. Sie hat keine Zeit. Sie hat grundsätzlich keine Zeit und sie hat so viel zu tun, es ist nicht möglich für irgendetwas. Und da merke ich immer wieder, ja, der Alltag, der hat uns wunderbar im Griff. Mich übrigens auch. Ich muss nur an mein Arbeitszimmer und konkret an meinen Schreibtisch denken, dann weiß ich sehr wohl, wie meine nächsten Wochen und die nächsten 2 Monate aussehen, bis die Sommerferien anfangen. Da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Der Alltag, der kann uns wunderbar im Griff haben. Und das Schöne ist, eben, also das Schöne in Anführungsstrichen, weil der Alltag uns so im Griff hat, gebricht es uns auch an ganz zentralen Dingen. Nämlich, oftmals fehlt es uns an der Zeit, nachzudenken über Dinge, die eigentlich wichtig wären, bedacht zu werden. Oftmals fehlt es uns an der Zeit, nachzudenken über uns, über die Situation, in der wir uns gerade befinden, über den Herrn. Eben weil der Alltag uns so im Griff hat. Und ich nehme an, das kennt jeder von euch. Oder gibt es jemanden, der sich jetzt melden würde und sagen würde, nee, André, das ist mir völlig fremd, was du da erzählst. Wunderbar, dann sind wir uns einig. Okay, so, aber jetzt kommt das Unerhörte. Petrus ist ja auch in einem solchen Alltag. Jede Nacht raus auf den See. Jede Nacht Netze auswerfen. Fische einsammeln. Und dann morgens, wenn du wieder am Ufer bist, erstmal die Fische verarbeiten und dann Netze sauber machen. Und wenn die Netze sauber sind, Netze flicken, wieder zusammenbauen, was kaputt gegangen ist. Und dann kann ich mich irgendwann am helllichten Tag niederlegen, wenn die anderen Leute zusammenkommen. Dann muss ich schlafen, damit ich in der nächsten Nacht wieder rausfahren kann. Auch Petrus kennt diesen Alltag. Aber jetzt passiert etwas und ich hoffe offen gestanden, dass jeder von euch das auch so kennt. Jetzt plötzlich wird dieser ganze triste Alltag, dieser völlig monotone, immer wiederkehrende Alltag, radikal auf den Kopf gestellt. Warum? Weil dieser komische Mensch, scheinbare Mensch, dieser Mann dort auftritt und sagt, fahr raus. Und dann sagt, wirf die Netze aus. Und dann kommt das, was ja wirklich jeder menschlichen Weisheit entgegensteht. Die Netze drohen sogar zu zerreißen und die Boote drohen zu sinken, weil am helllichten Tag auf der Tiefe des Meeres so viel Fisch gefangen wurde, wie zu besten Zeiten nicht. Das heißt also, der Petrus, der wird hier plötzlich radikal aus seinem Alltag herausgerissen. Durch Jesus. Und mir wurde etwas deutlich, als ich darüber nachdachte. Ich musste nämlich denken, wie wunderbar ist unser Herr, dass er nicht nach Schema F mit uns verfährt. Dass er nicht sagt, es ist jetzt völlig egal, ob ich jetzt einen 12-jährigen Jungen oder eine 82-jährige Frau erreichen will. Ich gucke mir an, um wen es da geht. Und dann werde ich dem oder derjenigen so begegnen, wie es für ihn oder ihn das, für ihn oder sie das Beste ist. Und Petrus erreicht der Herr, indem er ihn beim Fischfang erwischt. Und ihm hier beim Fischfang ein Wunder offenbart, mit dem Petrus nie gerechnet hätte. Und wo er aber genau versteht, dass es ein Wunder ist. Die Weisen aus dem Morgenland, die übermannt Gott, indem er einen gewaltigen, einzigartigen Stern am Himmel aufgehen lässt, der den Weg zu Christus weist. Ein André Imlau erwischt der Herr, indem er was tut? Richtig, indem er ihm auf seiner Baustelle überwindet. Auf dem Bau. Man denkt immer, Imlau ist ja so ein intellektueller Lehrer, die können ja nichts, also zumindest nichts mit ihren Händen. Aber die größten Wunder, die erlebe ich immer noch, auf dem Bau. Klingt jetzt sehr platt, aber ist so. Dass ich rückblickend, da sprach ich gerade am Donnerstagabend auch mit einem Kollegen drüber, der selber sein ganzes Haus renoviert auch, so wie ich das auch tue, und der dann mir auch so sagte, also ich hatte das gar nicht angesprochen, sondern er kam von sich aus und sagte, André, ich muss heute wieder bei der Bibellese so darüber nachdenken, wie viel Bewahrung und wie viel Segen. Und das erging mir ja auch so. Und ich werde es, hoffe ich zumindest, nie vergessen, wie der Herr mich ja 2014 überwunden hat und mir dort ein Wunder zeigt. Als nämlich im Januar 2014 mir die Dachdecker, weil sie ein neues Dachfenster einbauen sollten, weil das alte durchleckte, sagten, Herr Imlau, jetzt wo wir hier gerade das Dach offen haben, sehen wir hier Dinge, die nicht gut sind. Schauen Sie mal hier, der Dachbalken, der ist schon zu einem Drittel durchgemorscht. das ganze Dach ist marode. Das wird das Jahr 2014 nicht mehr überstehen. Und wenn du das Haus gerade 2 Jahre zuvor gekauft hast, dann wirst du unruhig, wenn man dir solche Dinge sagt. Denn dass ein neues Dach nicht für 10 Euro zu haben ist, das erschließt sich, glaube ich, jedem von uns. Und ihr glaubt nicht, mit welcher Unbrunst ich dann in den folgenden Tagen gebetet habe. Und dann telefoniert habe mit Bank 1 und mit Bank 2 und gesagt habe, ich brauche Geld, ich muss ein neues Dach aufbauen. Und diese Nachricht bekam ich an einem Donnerstag und ich hatte dann Freitag früh mit den Banken Kontakt aufgenommen und schon am Freitagnachmittag meldete sich die erste Bank, die Sparkasse, und sagte, Herr Hennlau, wir müssen es Ihnen in aller Deutlichkeit sagen, Sie bekommen von uns kein Geld für ein neues Hausdach. Und ich sagte, ich bitte Sie, was soll ich denn ein Haus ohne Dach, wenn das Dach einstürzt? Da ist doch keine mitgeholfen. Ist nicht unser Problem. Gut, alles klar, vielen Dank fürs Gespräch. Weitergerungen, gebetet, den Freitagabend, den Samstagmorgen. Und am Samstagmorgen, während des Betens, ich kann es nur so beschreiben, wie ich es erlebt habe, kommt plötzlich wie eine Stimme, die mir sagt, André, jetzt hältst du mal eben das Maul. Also es war natürlich etwas freundlicher, aber... Und ich merkte so, jetzt heißt es schweigen. Und dann sagte der Herr mir so, André, ich weiß natürlich, dass du aufgrund deiner menschlichen Weisheit nur so denken kannst. Marode Dachbalken, Dach droht einzustürzen. Fachkundige Männer, diese Dachdecker sagen, Herr Hennlau, sehen Sie hier, Balken, morsch, können Sie so die Finger reinstecken ins Holz, ist nicht gut. Also, Dach muss erneuert werden. Und natürlich kannst du, André, als Mensch, der denkt, nur zu dem Schluss kommen, das Dach muss sofort neu gemacht werden. Und dann sagte der Herr mir aber, ich werde dir jetzt zeigen, was es heißt zu glauben. Ich werde dir nämlich jetzt kein Geld geben und du wirst jetzt kein Dach neu machen, sondern du wirst jetzt in den nächsten Wochen und Monaten aus Glauben herausleben, dass dieses Dach nicht über deinem Kopf zusammenstürzt. Und dann fing ich wieder an zu beten und sagte, Herr, ich bitte dich, dass mir auch die andere Bank kein Geld gibt. Was ja eigentlich verrückt ist. Ne? Man kann sagen, André, du hast ein Rad ab. Vielleicht habe ich das auch. Aber wenn ich ein Rad ab habe, so sage ich das auch immer zu Menschen, die mir das vorhalten, dann sage ich, dann will ich ein Rad ab haben um des Herrn willen und nicht um meinetwillen. Und am Montag klingelt mein Telefon. Und die Volksbank, die das Haus auch finanziert hat, ruft an und sagt, Herr Hennlau, es tut mir sehr leid, aber wir sind zu der Erkenntnis gekommen, wir können Ihnen kein Geld geben. Und ich sage, Herr Stopka, ich danke Ihnen für diese Botschaft. Und der Mann sagt, Moment, Herr Hennlau, Sie haben mich richtig verstanden. Ich sagte, wir können Ihnen kein Geld geben. Ich sage, Herr Stopka, ja, ich habe Sie doch verstanden. Sie wollen mir kein Geld geben und dafür danke ich Ihnen. Ich habe gerade vorgestern wieder mit diesem Mann telefoniert. Also wir verstehen uns bis heute gut. Er hat mich jetzt nicht für einen Patienten irgendwie erklärt, keine Sorge. Aber ich war so glücklich und dachte, gut, Herr, jetzt zeigst du mir, was es heißt, aus Glauben zu leben. Und der hat es ja auch gezeigt. Und siehe da, plötzlich ereignen sich Dinge. Ich gehe jetzt hier nicht mehr ins Detail, sonst wäre das nochmal eine extra Predigt. Aber plötzlich habe ich die Möglichkeit, im Sommer 2015 das Dach nagelneu zu machen. Das war dann aber auch 1,5 Jahre Beten und Vertrauen, dass das Dach nicht zusammenstürzt. Und so wie der Herr mich durch solche Bauwunder, nenne ich es mal, immer wieder überwindet. Oder aber wenn eine Riesenbaustelle vor mir liegt und ich sag mal, hier sitzt jetzt heute gerade sinnigerweise die Odile hat es mitbekommen, wie ich im Anbetracht der Baumaßnahmen, die ich jetzt im Frühjahr hatte, als ich den Flur komplett abgerissen und neu gemacht habe, dass ich da an manchem Samstagmorgen, wenn sie dann immer kam, um mir da zu helfen beim Reißen und Rödeln, wie ich manches Mal sagte, ich habe keinen Bock auf den ganzen Mist. Und wie mir diese Menge der Arbeit und dieser Dreck und dieser ganze Kram, der da anfällt, wie mir das so zuwider war. Und ich dachte, ich habe keine Lust, ich will den ganzen Mist nicht mehr. Und wie ich dann im Nachhinein, wenn es fertig wird, dann immer wieder denke, Herr, ich kann es nicht fassen, wie du hier gewirkt hast. Ich kann es einfach nicht fassen. Und so, wisst ihr, so spricht der Herr zu mir. Zu Petrus spricht er durch den Fischfang. Und ich hoffe, dass der Herr auch bei dir einen Kanal hat, auf dem er dich auf diese Art und Weise ganz individuell ansprechen kann. Wo du wirklich merkst, so jetzt hat mir mein Herr etwas zu sagen. Jetzt vernehme ich eindeutig das Reden Jesu in meinem Leben. Petrus geht es hier so. Und wir merken das an einem weiteren Punkt. Wir hatten eben in Vers 5, da spricht er den Herrn mit Meister an. Schaut mal, was er jetzt in Vers 8 sagt, nach diesem wunderbaren Fischfang. Da sagt er, Herr. Er sagt, Herr. Das heißt, nun hat er infolge dieses Wunders, das er erlebt hat, feste Gewissheit. Hier steht nicht nur irgendein Religionsstifter, irgendein guter Mensch, irgendein Prophet oder was vor ihm. Auch keiner, der besonders bewandert wäre in den Schriften, sondern hier steht ein viel größerer vor ihm. Er begreift in diesem Moment, vor mir steht der lebendige Gott. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Denn aus dieser Erkenntnis, wer da eigentlich vor ihm steht und wer hier gerade mit ihm spricht, erfolgt noch mehr. Es erfolgt nämlich auch eine Selbsterkenntnis. Das sehen wir hier in Vers 9. Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren. Schrecken, Furcht, Gottesfurcht, möchte ich sagen. Der Petrus erkennt, oh, nein, ich bin niemand, der sagen könnte, ich halte das Gesetz von Alpha bis Omega ein. Ich bin keiner, der, wenn er ehrlich ist, von sich behaupten kann, ja, dies alles habe ich getan, von meiner Jugend an. Nein, ich kann es nicht sagen, merkt Petrus. Ich habe nicht das Recht, mich als gerecht zu bezeichnen. Und mit einem Mal sieht er nämlich etwas, was ihn im Laufe des Alltags, des Schema Fs, der Routine gar nicht mehr aufgefallen ist. Er sieht nämlich diese gewaltige Dissonanz zwischen der Heiligkeit Gottes auf der einen Seite und seiner Sündhaftigkeit auf der anderen Seite. Und merkt, oh nein, das ist ja so ein Widerspruch, ich kann nicht bestehen vor diesem Gott. Sondern alles, was ich jetzt zu erwarten habe, ist das Feuer des göttlichen Gerichtes über mein Leben. Das ist das, was Petrus in diesem Moment erkennt. Das ist nicht irgendwie ein leichtes, säuselndes, ja, ach, wenn ich so drüber nachdenke. Ja gut, ein bisschen Sünde ist da. Nein, sondern sein ganzes Leben stürzt gerade vor ihm zusammen. Und das ist leider etwas, ja, ich meine, die Aufklärung, diese Epoche, die hat ja manch Gutes hervorgebracht, das will ich gar nicht negieren. Aber an diesem Punkt hat sie etwas Furchtbares bewirkt. Nämlich, dass uns als modernen Menschen, übrigens auch uns Christen, eines massiv abhanden gekommen ist. Nämlich eine Gottesfurcht. Dass wir überhaupt uns mal bewusst machen, was es heißt, einen heiligen Gott zu haben. Einen heiligen Gott, von dem die Bibel sagt, es ist schrecklich, in seine Hände zu fallen. Das sagt sie übrigens im Neuen Testament, nicht im Alten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das geht dem Petrus gerade auf, dass er merkt, ich stehe diesem heiligen Gott gegenüber. Das ist eine Begegnung, die übrigens manch ein Mensch in der Bibel hatte. Jesaja, der merkt es auch. Und manch anderer aus dem Alten Testament, der mit einem Mal gewahr wird, mit welchem Recht stehe ich hier überhaupt noch? Ich stehe gerade dem lebendigen Gott gegenüber. Das ganze Volk Israel erlebt es, als der Herr Mose die 10 Gebote gibt. Und sie merken, wir können nicht bestehen. Eigentlich müssten wir hinweggerafft werden. Und deswegen, da möchte ich uns heute Morgen auch wieder einmal für ein wenig erwärmen. Ich möchte mich auch ein wenig dafür sensibilisieren. Wir haben es auch mit einem heiligen Gott zu tun. Denn erst wenn wir uns dessen bewusst sind, dass dieser Gott heilig ist und in seiner Gegenwart nicht ein Jota an Platz ist für ein Stäublein von Sünde aus unserem Leben. Erst dann wissen wir nämlich, wie es um uns bestellt ist. Und erst dann machen wir uns auch bewusst, warum Jesus eigentlich diesen grauenvollen Tod am Kreuz sterben musste. Was hier übrigens moderne Theologen heute negieren und sagen, völliger Schwachsinn. Das war was fürs Mittelalter, aber nicht für heute. Aber wenn wir uns darüber bewusst werden, dass dieser Gott heilig ist, und wenn wir uns im Angesicht seiner Heiligkeit darüber klar werden, was für ein verruchtes und versautes Leben wir eigentlich führen. Und da kannst du dir noch 5-mal was auf deine Moral einbilden. Vergiss es. Da lobe ich mir Willem Busch und seine Predigten. Der macht das wunderbar deutlich und nimmt da kein Blatt vor den Mund.
wenn er sagt, mein ganzes Leben, sein Leben, ein glühender Pastor, wenn er sagt, dass sein ganzes Leben, das stürzte vor ihm zusammen und seine Sünde, die war plötzlich da riesengroß und er dachte, ich muss vergehen vor diesem Gott. Sagt dieser gläubige Mann, der sicherlich einen größeren Glauben hatte als ich, der ich heute zu euch spreche. Und deswegen sind wir uns bitte darüber bewusst, ein heiliger Gott steht hier vor Petrus, steht aber auch genauso vor dir und mir. Aber jetzt kommt wieder das Wunderbare. Dieser heilige Gott, der packt jetzt nicht den Knüppel des Gerichtes aus und schlägt Petrus damit zu Brei. Genauso wenig, wie er dich und mich zu Brei geschlagen hat mit dem Knüppel des Gerichtes. Sondern, was sehen wir? Wir sehen, dass Jesus hier praktisch die Hand ausstreckt und sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ja, du hast völlig recht, Mensch. Ich bin heilig. Und du bist unheilig bis in die letzten Poren deines Daseins. Und an dir ist nicht ein Stäublein von Gerechtigkeit. Und du kannst dir noch so viel auf deine Moral und deine guten Werke einbilden. Du bist verloren und verdammt. Aber ich, Jesus, ich biete dir meine Vergebung und Gnade an. Und ich finde das so wunderbar, denn hier offenbart Jesus ein weiteres Mal seine wundervolle Art der Seelsorge, wie er jedem Einzelnen nachgeht. Wie er dich und wie er mich in einer wunderbaren und liebevollen Art und Weise überwindet. Petrus erfährt nämlich, und das ist der letzte Predigtpunkt, gleich Folgendes. Er erfährt eine neue Berufung. Und zwar muss er zukünftig nicht mehr Fische fangen, sondern er darf jetzt, wie es die folgenden Verse sagen, er darf Menschen fangen. Und noch etwas, was aus der deutschen Übersetzung so gar nicht hervorgeht. Er fängt jetzt nicht mehr zum Tode, denn für die Fische bedeutete ihr Gefangenwerden immer ein Todesurteil. Für die Menschen, die Petrus jetzt fangen wird, bedeutet es ein Lebensurteil. Denn sie werden durch dieses Gefangenwerden das ewige Leben bekommen, dessen sie sonst niemals hätten teilhaftig werden können. Und ich möchte nun den zweiten Predigtpunkt beschließen, und möchte die Frage an dich richten, empfindest du angesichts dieser Heiligkeit Gottes auch so etwas wie einen heiligen Schrecken und eine ehrfurchtsvolle Scheu? Denn wie gesagt, in unseren Kirchen, da ist der Herr heute zu einem lieben Gott geworden. Zu einem lieben Gott. Mit entsprechenden Vorstellungen, die sich darum ranken. Der alte bärtige Mann und was weiß ich, dieser ganze Schwachsinn. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht um einen heiligen Gott. Um einen heiligen Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, wenn er Gericht übt. Aber der uns eben auch in wunderbarer Art und Weise zu überwinden weiß und zu gewinnen weiß. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt, Trost und Berufung. Der Herr sagt in Vers 10, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und wieder frage ich dich, übrigens zum letzten Mal für heute, kennst du eine solche Situation? Kennst du das, dass du womöglich auf frischer Tat ertappt wurdest? Wie du irgendeinen Mist gebaut hast? Du hast irgendetwas gemacht, was nicht so ganz sauber ist. Aktuell wäre zum Beispiel, dass du gegen irgendeine Corona-Auflage verstoßen hast. Also irgendetwas, was im Normalfall irgendwelche Sanktionen nach sich zieht. Und du erlebst, dass du anstatt eines Gerichtsurteils, anstatt einer Strafe, Vergebung und Gnade erfährst. Kennst du so etwas? Petrus und seine Gefährten, sie erleben genau das. Sie erkennen, vor uns steht der lebendige Gott und sie erkennen, dass sie eigentlich verloren und verdammt sind aufgrund ihrer Sünde. Aber völlig unerwartet verurteilt der Herr sie jetzt nicht. Er schlägt, wie ich es eben schon sagte, nicht mit der Keule des Gerichtes auf sie ein. Sondern er begnadigt sie und knotet sie auf sein väterliches Retterherz. Diese Formulierung, die kam mir heute Nacht und ich dachte, die ist einfach wunderbar. Er knotet sie auf sein väterliches Retterherz. Ja, und ich habe mich so gefragt, was muss das für den Petrus für ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein? Genauso wie für seine Gefährten. Erstmal diese radikale Sündenerkenntnis. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir sowas auch kennen. Erst diese radikale Sündenerkenntnis und das Bewusstsein darüber, wie soll ich vor diesem lebendigen, heiligen Gott bestehen. Und im nächsten Moment umfasst sie aber diese linde und zarte Hand der Sündenvergebung Gottes und verbindet und heilt sie. Ich habe gedacht, das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Und ihr mögt mich für verrückt halten, aber ich musste weinen, als ich diese Predigt schrieb, vor Freude, weil ich dachte, Herr Jesus, ich kenne das. Ja, ich meine, wir beten das hier jede Woche. Und jeder von uns würde sagen, ja klar, das glaube ich seit 50 Jahren oder was weiß ich wie lange. Aber als ich diese Predigt vorbereitete, da wurde mir das wieder so groß, dass ich dachte, Herr, ich fasse es einfach nicht. Ich fasse es einfach nicht, dass du uns so sehr liebst. Es fehlen mir einfach die Worte dazu. Und diese Art und Weise, wie Jesus um uns ringt und wie er uns zu gewinnen versucht, die finde ich einfach so phänomenal, so überwältigend, dass ich euch, die ihr jetzt hier seid und euch, die ihr womöglich heute oder in 20 Jahren diese Predigt hört, weil sie im Internet steht, dass ihr euch von dieser Retterliebe Jesu auch überwinden lasst. Denn jetzt kommt ja das, worauf eigentlich alles hinausläuft. Der Herr sagt, Petrus, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und wie ich es eben gesagt habe, Menschen sind viel wichtiger als Fische. Wir haben das in Psalm 8 gehört, das war unsere erste Schriftlesung heute. Gott ist auch der Herr über die Fische und er lenkt die Fischschwärme. Das konnte Petrus, wenn er Psalm 8 gekannt hat, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, konnte er das schlussfolgern. Dieses Wunder zeigte ihm also, hier steht der lebendige Gott vor mir. Und nun bekommt er aber diesen viel größeren Auftrag. Ab heute fängst du keine Fische mehr. Ab heute fängst du Menschen. Und das klingt natürlich böse. Menschen fangen, ja. Also geh mal raus auf die Straße und sag jemand, du, ich will dich fangen. Übrigens, kurzer Seitenhieb, nächsten Samstag, 10 Uhr, treffen wir uns hier zum Missionseinsatz. Ne? Also, nur damit ihr es gehört habt. Nächsten Samstag, 10 Uhr, Missionseinsatz. Wir wollen Traktate verteilen und schauen, ob Menschen mit uns über Jesus ins Gespräch kommen wollen. So, aber jetzt stell dir mal vor, nächsten Samstag um 10.30 Uhr laufen wir hier durchs Wohngebiet und dann kommt da irgendwie eine junge Frau und Sebastian spricht sie an und sagt, hey, sie, ich will sie fangen für Jesus. Also es würde mich jetzt nicht befremden, wenn diese Frau sagt, oh Moment, sind Sie ein Perverser oder was wollen Sie von mir? Ja, denn wenn man da sagt, ich will sie fangen, dann verbinden wir damit nichts Gutes. Was übrigens auch völlig normal ist. Aber das meint Jesus ja auch nicht. Sondern Jesus sagt, dieses Menschenfangen, und wie gesagt, da reicht leider die deutsche Übersetzung nicht für, von den Vokabeln, die hier stehen. Dieses Menschenfangen geht ja wirklich darum, dass hier Menschen befreit werden sollen. Sie sollen befreit werden zum ewigen Leben. Darum geht es. Es geht um diese Befreiung zum ewigen Leben. Und das ist die Berufung, die Petrus jetzt bekommt. Statt Fisch, Menschen. Und statt zum Tode, zum Leben. Und ich möchte den dritten Predigtpunkt schließen mit der Frage, worin besteht deine Berufung? Worin besteht deine Berufung? Und damit möchte ich zum Schluss der Predigt kommen. Denn du erinnerst dich vielleicht an den Anfang der Predigt, als ich so über diese Vokabeln ein wenig nachsinnierte und so sagte, naja gut, es gibt auf der einen Seite so Begrifflichkeiten wie Arbeit, Job, Maloche und auf der anderen Seite die Berufung. Und hatte gesagt, beide Seiten oder alle vier Begrifflichkeiten sind ein Synonym für Beruf, aber die Bedeutung, die man damit dem Beruf, dem Erwerbsleben zumisst, ist eine ganz andere. Und ich möchte jetzt einmal zum Abschluss vier Punkte drei Punkte festhalten, die eine Voraussetzung für eine Berufung sind, in Anlehnung zu unseren drei Predigtpunkten, die wir gehört haben. Zunächst einmal die Berufung, also damit ich wirklich ein vom Herrn Berufener bin, setzt voraus, dass ich Vertrauen in denjenigen habe, der mich beruft. Ein Vertrauen, aus dem Gehorsam erwächst. Vertrauen, aus dem Gehorsam erwächst. Zweitens setzt die Berufung Selbsterkenntnis voraus. Ich muss erst einmal meine Sünde und Verlorenheit erkennen. Und ich muss erkennen, dass es sinnlos ist, zu meinen, dass ich aus eigener Kraft heraus mir vor Gott irgendeine Gerechtigkeit erarbeiten könnte. Und unsere Berufung setzt drittens Gotteserkenntnis voraus. Ich muss mir wieder seiner Heiligkeit und seiner vollkommenen Gerechtigkeit rigoros bewusst sein. Genauso wie übrigens auch seiner göttlichen Liebe und Gnade, die er uns in Jesus offenbart. Und wenn du das jetzt so liest und sagst, ach ja, Mensch, André, weißt du, ich bin über 70, ich bin über 80, mir musst du nichts mehr vom Berufs- und Erwerbsleben erzählen. So muss ich sagen, hast du recht. Vom Berufs- und Erwerbsleben muss ich dir nichts mehr erzählen. Aber wenn du meinst, Berufung wäre jetzt nur Erwerbs- und Berufsleben, dann muss ich dich enttäuschen. Sondern Berufs- und Erwerbsleben ist viel mehr. Und ich darf dir jetzt einmal Folgendes sagen. Wenn du nicht viele, viele, viele Stunden deines Lebens verschleudert hast, indem du hier in den Gottesdienst gehst, dann müsstest du ja ein Berufener Gottes sein. Also wenn du Gottes Kind bist, dann hast du hier die Stunden deines Lebens nicht verschwendet. Wenn du jetzt sagst, nee, stimmt eigentlich, warum bin ich hier eigentlich, dann wird das hier nämlich für dich nicht gelten. Also, echte Kinder Gottes, die sind nämlich berufen zur Gemeinschaft mit Christus. Echte Kinder Gottes sind berufen zum ewigen Leben. Echte Kinder Gottes sind berufen zur Heiligkeit. Und echte Kinder Gottes sind berufen zum Frieden. Und deswegen, wenn du von diesen Dingen nichts weißt oder nichts wissen willst, dann tut es mir leid, denn dann hast du sehr viele Stunden deines Lebens jetzt hier vielleicht verbracht im Rahmen des Gottesdienstes, ohne zu wissen, warum eigentlich. Denn noch einmal, vielleicht trifft Berufs- und Erwerbsleben dich nicht mehr. Aber du hast eine Berufung als Kind Gottes. Und ich hoffe, dass du dir dieser Berufung noch vor der anderen bewusst bist, denn das ist die entscheidende. Das ist die Entscheidende. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich jetzt erst zum Ende mit dem richtigen Hammer um die Ecke komme. Aber ich wollte, dass ihr vorher mir noch zuhört und nicht dann schon überwältigt seid. Wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen, die Berufung trifft dich auf jeden Fall. Und dementsprechend auch diese Voraussetzung für eine Berufung. Sie gelten für jeden von uns. Denn sonst wärst du wirklich umsonst hier, wenn du sagst, das trifft mich nicht. Vielleicht sagst du aber auch, ja gut, in Ordnung, also die Berufung zur Gemeinschaft mit Christus, die habe ich bekommen und in der lebe ich auch. Das heißt also, in deinem geistlichen Leben hast du keinen Mangel. Aber es könnte sein, dass neben dieser geistlichen Berufung und neben der Berufung im Sinne von Berufs- und Erwerbsleben, es noch eine weitere Berufung gibt. Denn es ist so, davon bin ich felsenfest überzeugt und das sage ich auch immer meinen Schülern. Also ich sage, Leute, es ist egal, ob du das beste Abitur des Jahrgangs machst oder ob du hier mit Ach und Krachen einfach einen Hauptschulabschluss hinlegst. Jeder Mensch, davon bin ich zumindest überzeugt, hat vom Herrn Begabungen bekommen. Talente. Fähigkeiten. Es kann ganz unterschiedlich sein. Der eine kann sich vielleicht in den höchsten Sphären intellektuell verrenken. Wunderbar, ist wichtig, solche Menschen brauchen wir. Aber genauso brauchen wir Menschen, die in der Lage sind, mit dieser ihrer Hände Arbeit Dinge zu schaffen, wo ein anderer vielleicht im Krankenhaus landen würde, wenn er nur das Werkzeug nur sieht. Und deswegen möchte ich dich fragen, könnte es sein, dass Christus dich noch zu einer ganz anderen Berufung berufen möchte? Und ich möchte jetzt zum Abschluss euch hier noch vier kurze Möglichkeiten vorstellen. Vielleicht hat Jesus dir ja ein Talent gegeben, um inbrünstig und voller Hingabe mit Kindern oder auch mit Jugendlichen zu arbeiten, zu spielen, Gemeinschaft zu leben oder sie auch zu lehren. Und wenn du jetzt gerade so bei dir denkst, ja gut, eigentlich, tatsächlich, also vielleicht mit Kindern, vielleicht sagt ein anderer eher mit Jugendlichen, da habe ich tatsächlich eine Affinität zu, dann frage doch Jesus bitte einmal, ob er dich eventuell zu einem solchen Dienst im Rahmen der Gemeinde auch berufen möchte. Die zweite Möglichkeit, vielleicht hat Jesus dir ja auch ein Talent gegeben, mit Menschen über den Glauben zu sprechen. Dich vielleicht auch mit kritischen Fragen auseinanderzusetzen. Den Namen Jesus in diese Welt hinauszutragen. Und mit hinaus meine ich jetzt nicht nur, dass das am anderen Ende der Welt stattfinden muss. Das könnte auch schon jenseits der Eingangstür dort hinten sein. Wenn das so sein sollte und du merkst, ja, also da habe ich tatsächlich eine gewisse Offenheit und ich spreche gerne mit Menschen über meinen Glauben, dann frage doch Jesus einmal, ob es eventuell sein könnte, dass er dich für diesen Dienst im Rahmen der Gemeinde berufen möchte. Vielleicht hat Jesus dir aber auch ein Talent gegeben, dich in die Tiefe seines Wortes einzuarbeiten. Gottes Wort richtig durchzupflügen wie einen Acker. Ja, dich einzugraben, es zu durchforschen, es zu durchforsten und es anderen Menschen so zu präsentieren, dass sie Gottes Reden und sein Wort verstehen und dass sie es auf ihr Leben anwenden können, dass es praktisch wird, dass es nicht nur eine Theorie ist, sondern dass es wirklich etwas Greifbares wird. Wenn das so sein sollte, dass du da eine Begabung hast, dann frage doch Jesus, ob es sein könnte, dass er dich eventuell in dieser Hinsicht berufen möchte. Vielleicht, und das ist jetzt der Punkt, wo ich persönlich dicht mache, denn das ist mir überhaupt nicht gegeben, vielleicht hat er dir aber auch ein Talent gegeben, zum Beispiel genau Buch zu führen, Unterlagen ordentlich zu strukturieren, Bilanzen aufzustellen, Einnahmen und Verluste auszurechnen und gegeneinander abzuwägen. Kurz, dass du sagst, ich bin ein Finanzfachmann. Für mich ist es überhaupt kein Thema zu sagen, ja gut, hier ein bisschen rechnen, da ein bisschen kalkulieren und das ist das und das und das ist das und das, wo ich wahnsinnig werde, also ich persönlich jetzt. Aber vielleicht hast du ja ein Talent bekommen vom Herrn. Dann frage ihn doch bitte, ob es sein könnte, dass er dich hier berufen möchte, dass du dieses Talent einsetzt. Und so siehst du nun, wir sind jetzt wirklich am Ende der Predigt angelangt, so siehst du nun, es gibt tatsächlich unterschiedliche Ebenen von göttlicher Berufung. Die erste und wichtigste ist unsere geistliche Berufung. Die muss stehen. Das ist das Allerwichtigste. Darüber hinaus, und da stelle ich jetzt mal den zweiten Punkt, die Berufung zum Dienst in unserer Gemeinde, der wir uns zugehörig fühlen. Und als drittes die Berufung im Erwerbsleben. Und ich denke, auch das ist wichtig, dass auch unser Erwerbsleben eine Berufung ist. Und deswegen möchte ich dich nun bitten, dass du wirklich prüfst, ob du ein Berufener, eine Berufene bist und dass du den Herrn auch fragst, ob es Dinge gibt, wo er dich berufen möchte. Ich meine, vielleicht merkst du heute, diese Berufung zum Glauben, die kenne ich so eigentlich noch gar nicht. Und diese Sündenerkenntnis im Angesicht der göttlichen Heiligkeit, die ist mir eigentlich fremd, dann solltest du an dieser Berufung ansetzen und den Herrn bitten, dass er dich stellt. Denn das ist ganz entscheidend wichtig. Ich meine, hier geht es nämlich um Ewigkeit. Das ist die allerwichtigste Frage. Und wenn du sagst, nein, nein, das ist klar, da gibt es keine Fragen, dann bitte ich dich aber auch einmal zu prüfen, okay, wo kann ich eventuell außerhalb meines Berufslebens Berufung leben? Wo kann ich das vielleicht auch hier in der Gemeinde einbringen, was der Herr mir an Talenten gegeben hat? Und als letztes, prüfe den Herrn, ob du deinen Beruf weiterhin als Job, Maloche oder Arbeit definieren sollst oder ob der Herr nicht viel mehr Gefallen daran findet, wenn du sagst, okay Herr, ich will meinen Beruf mit deiner Hilfe auch als eine Berufung sehen. Möge er dir, möge er uns dazu Gnade schenken. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich bin so unendlich dankbar für dieses gewaltige Wort, das du heute Morgen an uns gerichtet hast und dass du uns durch diese köstlichen 11 Verse, Herr, so gestellt hast. Angefangen bei mir, aber ich hoffe, Herr, dass keiner hier heute rausgeht, der sagt, also mich hat es irgendwie überhaupt nicht berührt, was ich hier gehört habe. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns nachgehst und dass du nicht müde wirst, an unseren Herzen zu rödeln und zu arbeiten. Und ich bitte dich, dass du nicht müde wirst, uns Tag für Tag aufs Neue aus Routine und Alltagstrott hinauszureißen, herauszureißen und uns immer wieder in dein Licht zu stellen und uns zu sagen, so, jetzt ist Schluss. Jetzt wirst du mal dein ganzes weltliches Getriebe hier kurz einstellen und nun werden wir erstmal wieder Tacheles miteinander reden. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du so wunderbar bist, dass du nicht mit dem Knüppel auf uns wartest, um uns einen überzuhauen, sondern dass du auch in den Phasen, in denen wir wirklich von dir gestellt werden, uns auch dann deine liebende Retterhand entgegenstreckst und sagst, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und dass du uns Vergebung unserer Schuld anbietest, Herr. Und dass du uns immer wieder neu reinigen möchtest. Und dass du ein für alle Mal bezahlt hast, Herr. Durch dein Kreuzestod auf Golgatha. Und dass wir durch deine Auferstehung neues und ewiges Leben haben dürfen. Und dass wir durch deine Himmelfahrt, Herr, wissen dürfen, du sitzt zu Rechten des Vaters. Und du bereitest alles vor für den Tag, an dem auch wir endlich zu dir kommen dürfen. Herr, ich danke dir für diese wunderbare Perspektive. Ich lobe und preise dich, Herr. Amen.